Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah in der Praxis.
Zusammenfassend würde ich sagen, ich habe den Eindruck, dass die Themen Digitalisierung und digitale Medien an Bedeutung gewinnen und auch die Sensibilität dafür wächst, dass dieses Thema für Kinder und Erwachsene jetzt endlich thematisiert werden muss.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Digitalisierung, ein Thema in Kita und Familie. Ja, die digitalen Medien sind in unserer modernen Gesellschaft gar nicht mehr wegzudenken. Sie sind ein fester Bestandteil unseres Alltags. Ganz egal, ob wir mal eben schnell Online-Materialien für die Kita bestellen oder in der Kita-App Informationen teilen oder gar eine Fortbildung virtuell besuchen, einen Podcast digital aufzeichnen. All das sind Erneuerungen, auf die wir im pädagogischen Alltag kaum noch verzichten möchten. Auf der anderen Seite erleben wir Kinder, die in diese schnelllebige und nahezu schutzlose Welt hineinwachsen. Dies stellt Familien und Fachkräfte vor große Herausforderungen und wir nehmen Unsicherheiten und manchmal sogar Ängste bezüglich der Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung wahr. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Helen Knauf zu einem Gespräch eingeladen. Frau Knauf ist Professorin an der Hochschule Bielefeld im Fachbereich Sozialwesen. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die pädagogische Dokumentation, die Mediatisierung integrierter Tageseinrichtungen und Familien, Familienforschung und Inklusion. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Katrin.
Genau, wir haben uns vorab auch direkt auf das Podcast-Du geeinigt und können somit ganz schnell und übergehen zu der ersten Frage. Ja, die Digitalisierung, die nimmt ja Jahr für Jahr zu. Sie bringt, so wie wir wie ich einleitend gerade schon erläutert habe, ganz viel Potenziale mit, aber auch Risiken. Wie schätzt du die Entwicklung ein?
Ja, das stimmt. Also unsere Lebenswelt ist ja immer mehr durch digitale Medien geprägt. Du hast es ja auch in den einleitenden Worten schon ein bisschen skizziert, was das auch im beruflichen Alltag bedeutet. Und ich glaube, besonders frappierend ist ja auch die Geschwindigkeit, in der das geschieht. Also gerade die mobile Datenübertragung und Touch-Technologie haben ja in den letzten 15 Jahren vielleicht einen irren Schub bewirkt. Wenn man sich das mal vorstellt, wo wir früher einen CD-Player, ein Telefon, Computer, Diktiergerät, viele Bücher, ein Fernseher, ein Kalender, ein Fotoapparat, eine Videokamera, ich weiß nicht, was noch alles hatten, haben wir heute eigentlich ein einziges Smartphone und fertig. Und das ist ja noch gar nicht so lange. Und immer mehr Funktionen bündeln sich eben auf diesem einen Gerät. Und ich glaube, diese Entwicklung, die kann einen ganz schön schwindelig machen. Also ja, dieses Tempo ist eben ein besonderes Charakteristikum, was uns auch, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen einschüchtert oder Angst macht. Und ich denke, damit sind eben auch Risiken verbunden. Das betrifft sowohl die Einzelnen als auch die Gesellschaft als Ganzes. Also wenn man jetzt an Datenschutz und Datensicherheit denkt, die gesammelten Daten können eben missbräuchlich verwendet werden oder Cyberangriffe sind ja auch ein Thema, das wir nur so ein bisschen wegschieben, aber was an Bedeutung gewinnt. Und damit hängt auch zusammen eine wachsende Gefahr von Überwachung. Die amerikanische Professorin Shoshana Zuboff spricht vom Überwachungskapitalismus, der eben auch zur Einschränkung von persönlichen Freiheiten führen kann. Wenn man jetzt so an das Zusammenleben der Menschen denkt, dann besteht, denke ich, auch schon ein Risiko in der Vertiefung der sogenannten digitalen Kluft oder auf Englisch des Digital Divide. Und diese Kluft entsteht, wenn eben nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen Zugang zu digitalen Medien haben. Das ist jetzt vielleicht in wohlhabenden Ländern wie Deutschland nicht so entscheidend, aber der viel wichtigere Punkt ist, nicht alle gesellschaftlichen Gruppen verfügen über die gleichen Kompetenzen, um digitale Medien dann eben auch auf förderliche Weise einzusetzen. Und wenn digitale Medien eben ausufernd genutzt werden, und das ist ja, glaube ich, das, woran viele Pädagoginnen und Pädagogen als erstes denken, also wenn digitale Medien so ausufernd genutzt werden, zum Beispiel von Kindern, auch nicht altersangemessene Medien, dann wirkt sich das eben auch negativ auf die emotionale, kognitive, soziale und motorische Entwicklung aus. Jetzt habe ich nur über die Risiken gesprochen. Ich glaube, es gibt natürlich auch, oder es gibt eine Menge Potenziale, die wir beobachten können. Die sind ja der Grund, warum wir alle diese Smartphones in der Tasche haben und nicht immer nur in der Tasche, sondern oft auch vor den Augen. Und es gibt eben ganz konkrete Vorteile, von denen wir einfach jetzt schon profitieren können. Vieles wird einfach leichter durch digitale Technologie. Damit verbunden, ganz eng verbunden ist dann auch eine bessere Zugänglichkeit. Also all die eben beschriebenen Geräte, um mal ganz praktisch zu sprechen, die sind natürlich in der Summe viel teurer als ein einziges Smartphone. Während der Corona-Pandemie, also nochmal eine andere Dimension von Zugänglichkeit wäre, dass wir während der Corona-Pandemie gemerkt haben, wie stark digitale Technologie eben auch unsere Kommunikation verbessert. Also sie ermöglicht es uns eigentlich jederzeit und von jedem Ort aus miteinander zu kommunizieren, wie auch bei diesem Podcast hier, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch erleichtert, zurück zur Corona-Pandemie und den Kitas, eben auch, wenn Eltern und Fachkräfte miteinander in Kontakt sein wollen. Das betrifft letztlich alles auch Kinder, diese Vorteile. Also die Niedrigschwelligkeit der Technik, also diese Touch-Technologie ist für Kinder ja intuitiv verstehbar. Die hat eben die Teilhabemöglichkeiten für Kinder auch deutlich verbessert. Oder wenn wir die Ebene der Sprache mal einbeziehen, dann sind Übersetzungssoftwares natürlich auch eine tolle Hilfestellung, um sprachliche Barrieren zu überbrücken, damit eben Kinder und Fachkräfte, aber vor allem eben Fachkräfte und Eltern auch miteinander ins Gespräch kommen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt oder ein wichtiger Vorteil, der, glaube ich, jetzt auch stark zum Tragen kommt in den Kitas. Digitale Technologie kann eben auch viele Prozesse effizienter und einfacher machen, weil vieles automatisiert wird. Also das findet natürlich in Kitas vor allem auf der Ebene der mittelbaren pädagogischen Arbeit statt. Also dann, wenn wir jetzt nicht direkt als Fachkraft mit den Kindern arbeiten, sondern wenn wir das drumherum betrachten. Also die eben schon erwähnte Kommunikation mit Eltern, Beobachtung und Dokumentation, Fort- und Weiterbildung. Ich glaube, da gucken wir einfach auch nochmal gleich genauer drauf. Und das ist eben ja der große Vorteil, die Prozesse können durch die digitale Technologie eben auch transparenter werden. Also Eltern bekommen mehr Einblicke, Träger kommen mehr Einblicke in Abläufe, aber auch die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, Wahnsinn. Aber genau die Schnelllebigkeit. Ich bin die Tage auch ganz viel am Staunen wieder. Es ist jetzt auch nicht ganz, ganz neu, aber schon ganz schön neu, was ChatGPT kann, was die künstliche Intelligenz macht. Also das ist so ein Bereich, der mich wirklich mit offenem Mund dasitzen lässt, was das einfach für uns, für die nächsten Jahre verändern wird. Und wenn ich daran denke, in welche Welt unsere Kinder wachsen mit diesen Erneuerungen, was es ja auch fürs Schulsystem bedeutet, also das merke ich, was es mit mir persönlich ja schon macht und ich darüber nachdenke, was machen auch diese Erneuerungen mit uns als AutorInnen und ja, generell im ganzen Bereich der Entwicklung ist das was, ja, was wir berücksichtigen müssen, weil das ist die Welt unserer und der uns anvertrauten Kinder.
Ja, und das, also ich glaube, das ist ja auch das, was uns oft so Angst macht, dass wir ja gar nicht wissen, wohin diese Reise geht. Aber das haben die Menschen halt nie gewusst, wohin der Weg geht. So, und das ist irgendwie ein Stück, was wir aushalten müssen. Und deswegen ist es vielleicht auch jetzt mit Blick auf die Kinder gar nicht so das Entscheidende, dass man ihnen jetzt zeigt, wie irgendwas geht. Sondern es geht ja vielmehr darum, dass Kinder durch Medienbildung einen souveränen, selbstbestimmten und kompetenten Umgang lernen. Und ich merke immer, wenn ich das so sage, wie jetzt, ne, Kinder sollen das lernen. Das klingt ja auch immer schon fast so adultistisch. Wir selber müssen das ja lernen. Das ist ja so entscheidend. Wir können das ja oft selbst auch nicht die Finger von diesem verdammten Smartphone lassen.
Und das ist genau ja der Punkt, warum wir uns auch zusammengesetzt haben und diese Folge aufnehmen, um wirklich diese Herausforderung, die Fachkräfte spüren, das in den Blick zu nehmen, weil es fängt wieder ganz doll bei uns an. Und so wie du gerade sagst, wir können die Finger davon auch nicht nehmen. Ich meine, wie viele Handys haben jetzt schon ein schönes Bändchen, dass wir uns das umhängen, dass es nicht mehr nur in der Tasche ist, nicht sichtbar, sondern wirklich fast ja bei uns. Mal gucken, wie die Entwicklung sich vollzieht. Und die Impulskontrolle von uns Erwachsenen spielt ja auch eine immense Rolle. Und das haben ja auch Forschung schon gezeigt, ne, wie oft wir unter Umständen auf die Telefone gucken. Und ich denke, ja, das ist ja, ein Bereich, den wir unbedingt in den Blick rücken sollen. Aber systematisch. Ich habe eingangs gesagt, du bist auch mit einem großen Schwerpunkt der Mediatisierung zugange. Was bedeutet denn oder was meint denn der Begriff Mediatisierung?
Also im Grunde ist das ganz einfach, ne? In der Wissenschaft haben wir gerne irgendwie komplizierte Worte für einfache Dinge. Man könnte es einfach übersetzen damit, dass Mediatisierung die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Medien bzw. mit digitalen Medien beschreibt. Und Durchdringung wäre sozusagen das Kernwort hier. Damit verbunden ist aber eben, dass Medien, die wachsende Nutzung von Medien und digitalen Medien zu einem grundlegenden Transformations-, also Veränderungsprozess führen. Das heißt, digitale Medien sind eigentlich mehr als jetzt irgendwie ein paar Geräte und Kabel, die ich anschaffe, sondern Digitalisierung bedeutet eben eigentlich einen kulturellen Wandel. Also einen kulturellen Wandel, in dessen Verlauf sich die Art verändert, in der wir miteinander kommunizieren. Und wie wir überhaupt zusammenleben, wie wir Beziehungen gestalten. Also sehr fundamental und eben viel mehr als jetzt die Anschaffung und Inbetriebnahme von Technik.
Also nochmal viel ganzheitlicher und das Ganze drumherum, mit dem wir uns beschäftigen. Genau, wir haben ja gerade schon einen kleinen Einblick auf die frühkindlichen Bereiche in Krippen und Kitas erhalten. So, du hast gerade schon angefangen, darüber zu sprechen. Was meinst du aber, welchen Raum, wenn wir uns da nochmal konkret diese pädagogischen Einrichtungen ansehen, welchen Raum nimmt die Digitalisierung derzeit in den pädagogischen Einrichtungen ein?
Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass in Krippen und Kitas bislang immer noch ein vergleichsweise kleiner Raum für das Thema Digitalisierung und digitale Medien zur Verfügung steht. Und das betrifft vor allem erstmal die Ausstattung. Ich habe 2019 und dann nochmal 2022 eine größere Befragung von Kitas durchgeführt. Da konnte ich eben zeigen, dass viele Einrichtungen nach wie vor kaum über eine technische Basisausstattung verfügen. Oft sind zwar irgendwie Computer vorhanden, aber die Funktionstüchtigkeit, die Schnelligkeit, die Funktionalität, das lässt halt immer noch stark zu wünschen übrig. Das ist eben ja allein auf dieser Ebene ein ganz großes Hinterherhinken eigentlich, auch wenn man es gerade mit anderen Bildungseinrichtungen vergleicht. Der Fokus liegt da immer dann schnell auf Schule und Kitas werden dann oft vergessen. Dabei hat sich die Einstellung von Fachkräften in den letzten Jahren deutlich verändert. Also auch das hat meine Befragung gezeigt, dass viele eben viel aufgeschlossener sind als noch vor 4 Jahren, als ich das erste Mal gefragt habe. Also da bewegt sich unheimlich viel und dieses, wie ich jetzt sagen würde, Klischee von der medienaversen, technikfeindlichen, pädagogischen Fachkraft, die lieber irgendwie die Augen verschließt vor der neuen Technik, das trifft halt auf die Mehrzahl der Fachkräfte heute gar nicht mehr so zu. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man die Medienbildung der Kinder anguckt, dann passiert hier auch eine ganze Menge. 2004 ist ja zum ersten Mal der gemeinsame Rahmen der Bundesländer zur frühen Bildung in Kindertageseinrichtungen erschienen und der ist letztes Jahr ja neu verabschiedet worden. Darin sind Medien und digitale Bildung erstmals als eigener Bildungsbereich definiert. In einigen Bundesländern, zum Beispiel in NRW, war das ja schon vorher ein Bildungsbereich im Bildungsplan, aber nicht grundsätzlich. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein sichtbarer Meilenstein, dass das Bewusstsein hier sich einfach verändert. Also zusammenfassend würde ich sagen, ich habe den Eindruck, dass die Themen Digitalisierung und digitale Medien an Bedeutung gewinnen und auch die Sensibilität dafür wächst, dass dieses Thema für Kinder und Erwachsene jetzt endlich thematisiert werden muss.
Ja, auch wieder total spannend. Und dann auch wieder zu gucken, gerade wenn einige Einrichtungen über kein WLAN verfügen, kommen Tablets haben, dann aber auch wieder zu schauen, welche Kita-Software gibt es denn da im Dschungel nicht, sich zu verlieren und ne, das braucht ja auch erstmal wieder eine Kompetenz, sich da einzufuchsen, zu gucken, was kann ich denn nutzen, was ist denn datenschutzrechtlich okay, ne, dass ich WhatsApp jetzt nicht für interne Zwecke nutzen sollte, das wissen wir, trotz alledem weiß ich auch aus Erfahrung, dass das in vielen Einrichtungen noch genutzt wird und das ist natürlich auch nochmal ein großer Bereich, ne, sich da fit zu machen.
Ja, und also nach meiner Wahrnehmung sind auch viele Träger inzwischen da bewusster geworden und arbeiten daran, sowas wie Media Guidelines zu entwickeln und zu überlegen, so welche Vorgaben machen wir, wie ermöglichen wir das den Einrichtungen. Genau, es gibt ja die verrücktesten Sachen, dass Tony-Boxen angeschafft werden, also diese Geräte, mit denen man Hörbücher und Musik abspielen kann, die aber über WLAN laufen. Und weil dann das hausinterne WLAN nicht für externe Geräte genutzt werden darf, kann die Tony-Box nicht genutzt werden. Also ne, das scheitert ja oft an so ganz kleinen Dingen, bei denen wir noch gar nicht von Digitalisierung eigentlich sprechen würden.
Ja, aber es sind so Stolpersteine, ne, die dann einfach auch oft Zeit kosten. Und wir wissen ja, gerade im pädagogischen Alltag ist das genau eine Sache, ja, die da ein bisschen mangelhaft ist oder fehlt. Genau. Ein ganz großer weiterer Bereich, wir haben ja auch gesagt, die Familien, da möchten wir einen kleinen Blick hineinwerfen, so die Lupe ansetzen und schauen, wie läuft es denn da? Weil wir wissen aus dem Leben, aus der Erfahrung einfach, dass es Familien gibt, die einen ganz, ganz bewussten Konsum mit Medien etabliert haben. Also es gibt Familien, die auch ganz bewusst noch auf Fernseher im Wohnzimmer verzichten. Währenddessen wir aber auch andere Familien erleben, die beispielsweise auf dem Weg zur Kita den Kindern das Tablet oder das Handy in die Hand geben, um einfach mal schnell noch einen Film zu gucken. So, und das jetzt ganz wertfrei einfach so skizziert. Das sind Bilder, die wir haben, die wir sehen, die wir erleben. Kannst du einen Einblick in die Forschungsergebnisse schenken, was der Medienkonsum in der frühen Kindheit bewirkt? Und ich denke, das ist genau ja auch der Bereich, der manchmal so Angst macht, Sorge macht. Oh Gott, was macht das denn mit meinem Kind? Weil wir einfach so nicht aufgewachsen sind.
Ja, also zunächst kann man ja mal festhalten, dass wir alle irgendwie diese zunehmend starke Präsenz von digitalen Medien in unserem Alltag und eben auch im Familienalltag beobachten. Und das sind eben auch gestreamte Kinderserien auf dem Tablet. Das sind aber eben auch Lern-Apps, die das schnelle Nachschlagen bei Google oder anderen Suchmaschinen, das Fotografieren und Betrachten von Fotos, Musik hören, das Hörbuch zur Entspannung. Also die Palette ist ja auch so unheimlich groß. Und man muss einfach sagen, dass wir insgesamt noch relativ wenig darüber wissen, wie Medien in Familien mit jungen Kindern genutzt werden. Wir wissen halt viel mehr darüber, wie es bei älteren Kindern aussieht. Und deswegen sind die Vorstellungen, die wir uns davon machen, oftmals durch Extrembeispiele gekennzeichnet und sind eigentlich verzerrte Vorstellungen. Und bei denen dann Einzelbeobachtungen verallgemeinert werden, wenn man zum Beispiel jetzt beobachtet, dass Eltern ihren Kindern im Restaurant ein Tablet hinstellen, damit sie beschäftigt sind während des Essens oder so. Man muss aber eben sagen, von solchen Situationen können wir nicht auf den Alltag in diesen Familien schließen. Hinweise darauf gibt zum Beispiel die Mini-Kim-Studie, eine der wenigen groß angelegten Studien zur Mediennutzung von Kindern ab 4. Und dort zeigt sich, dass für Kinder in den ersten 6 Lebensjahren traditionelle Freizeitbeschäftigungen weiterhin dominieren. Also diese Mini-Kim-Studie aus dem Jahr 2020 zeigt dem, dass das Spielen, also das Spielen ohne digitale Geräte, weiterhin zentral ist und dass das wichtigste Medium das Fernsehen ist, also lineares Fernsehen und Streaming. Das ist halt weiterhin das Medium der frühen Kindheit. Deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir Alltagsgestaltung von älteren Kindern nicht auf die Kinder in den ersten 6 Lebensjahren übertragen. Nichtsdestotrotz, und das will ich hier gar nicht kleinreden, gehören Handy- und Tablet-Spiele natürlich auch für 2- bis 6-Jährige zum Alltag. Also das zeigt eben auch die Mini-Kim-Studie. Ich sagte eben, die bezieht sich auf Kinder ab 4, ab 2 ist richtig. Auch für diese Altersgruppe gehörten solche Handyspiele und Tabletspiele zum Alltag. Aber es scheint so zu sein, und darauf deuten erste Forschungsergebnisse hin, dass bereits junge Kinder auch eine Abwechslung suchen, also intuitiv dann auch digitale und physische beziehungsweise analoge Spiele eben auch suchen nach einer gewissen Phase des digitalen Spiels. Also unsere Idee, also du sagtest es ja eben so, wir sind ganz anders aufgewachsen, ja. Die heutigen Kinder, die heute klein sind oder auch schon ein bisschen älter, gehören der Generation Alpha an, sagt man ab 2010. Die erste Generation, die mit digitalen Medien völlig aufwächst, für die Tablets und Smartphones mit dieser intuitiven Touch-Technologie total selbstverständlich sind, genauso wie Streaming oder mobile Datennutzung, dass man irgendwo in sein Handy gucken kann und was rausfinden kann. Also das muss man sich eben immer klar machen. Es ist eine neue Generation und die Lebenswelt von Kindern ist eben durch diese digitalen Medien geprägt. aber auch die der Erwachsenen. Und unsere Aufgabe, denke ich, egal ob wir jetzt Eltern, Fachkräfte, Großeltern, Tanten, Geschwister sind, unsere Aufgabe besteht eben darin, Kindern zu helfen, in diese neue, durch digitale Medien geprägte Lebenswelt, ich würde sagen, in diese mediatisierte Medienwelt hineinzuwachsen. Und wir Erwachsenen sind eben in diesem Umgang mit digitalen Medien auch Vorbilder. Kinder orientieren sich daran. Das zeigt die Forschung eben auch sehr stark, dass Kinder eben gucken, wie machen das die Erwachsenen und das reproduzieren. Und dieses Lernen am Modell, das müssen wir eben auch berücksichtigen und uns darüber Gedanken machen. So, was repräsentiere ich? Welchen Medienumgang lebe ich hier vor? Man muss sich eben auch klar machen, also wenn Sie an die Entwicklungsaufgaben denken von Helvighurst, die im Laufe des Lebens ja immer eine Rolle spielen, dann werden die eben heute auch mit digitalen Medien bearbeitet und bewältigt. Also es ist eben auch wichtig zu berücksichtigen, dass Familien ganz unterschiedliche sozioökonomische Ressourcen haben, um diese Bedürfnisse zu befriedigen der Kinder, um auf Kompetenzen von Kindern einzugehen, die in den Blick zu nehmen und die Individualität von Entwicklung da auch mit im Blick zu behalten. Also ich glaube, das müssen wir, wenn wir darüber sprechen, eben auch immer sehen.
Gleichzeitig bleibt es so ein spannendes Thema. Ich werde ja persönlich ganz viel kontaktiert, auch von Fachkräften und Eltern, wenn Kinder in tiefen Gefühlen stecken. Also wenn so Gefühlsstürme anbahnen, ich sag mal, wenn die Wut, der Ärger eine große, die Frustration eine große Rolle spielen. Und das ist, ja, wenn wir auch so eben die Lupe in die Familien werfen und fragen, wo sind denn so die meisten Streit- oder Konfliktpotenziale in den Familien, kommt ganz häufig eben das Thema der digitalen Medien oder des Tablets, des Handys, weil Kinder dieses Medien kennenlernen möchten, weil sie uns damit sehen. Und genau, du hast gerade angesprochen, wir sind Vorbilder. Also wie gehen wir mit dem Medium um? Wie leben wir das vor? Spielt eine immens große Rolle. Und ich glaube, jeder oder jeder Einzelne, die das jetzt hört, kann da auch so ein Stück weit in sich fühlen und gucken, okay, wie mache ich das denn? Wie möchte ich dann, dass mein Kind aufwächst, um dann zu schauen, ja, wie realisieren wir das in der Familie? Und die große Frage für mich aber, wie können Fachkräfte denn da wirksam begleiten, ohne eben, ja, ich sag mal jetzt belehrend vorzugehen, aber vielleicht auch Angst zu nehmen, weil wir ja auch mal lesen, ja, Kinder unter 2 Jahren sollten das vielleicht noch gar nicht konsumieren, ab dem Alter so und so viele Minuten am Tag. Wir wissen aber, wir haben es oft in der Hand, Kinder interessieren sich dafür, einige haben ältere Geschwisterkinder, wir können es ja gar nicht verbannen. Also das ist ja unheimlich schwierig, aber vielleicht da nochmal der Blick auf die Fachkräfte. Was können wir dem mit an die Hand geben, wie sie da mit den Familien in Kontakt treten?
Ich glaube, was du eben schon angesprochen hast, das ist da so ein bisschen der Knackpunkt. Ne? Wie komme ich aus so einer Rolle raus, zu sagen, aber das und das ist nicht gut und sie dürfen nicht oder so. Ne? Also in so eine belehrende, paternalisierende Rolle zu kommen. Und da würde ich wirklich auch den Druck gerne rausnehmen wollen und deutlich machen, das ist auch nicht die Hauptfunktion von Fachkräften, den Eltern zu erklären, wie sie jetzt Medien richtig nutzen oder vor allem, wie sie sie nicht nutzen. Also das ist ja auch eine ganz blöde Rolle, in die man da reinkommt. Ich würde das eher in einer positiven Ausrichtung definieren wollen. Einerseits, indem man Kindern in der Kita die Vielfalt digitaler Medien verdeutlicht und eben auch ein Verständnis dafür weckt, was man damit alles tun kann und dass es eben nicht nur Konsummedien sind, die wir nutzen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe auch von Kindertageseinrichtungen und damit eben auch von Fachkräften deutlich zu machen. Wir nutzen Medien produktiv und digitale Medien haben eben diese ganz starke Seite und da sind wir auch bei dem von mir eingangs ja schon erwähnten Digital Divide, also dieser digitalen Kluft zwischen Familien. Denn das sehen wir ganz oft, dass in Familien mit geringen sozioökonomischen Ressourcen oftmals Medien ausschließlich zum Konsum genutzt werden und die bildungsförderlichen Aspekte hinten rüberfallen. Und da haben wir in den Einrichtungen die ganz große Chance, Kinder darauf zu stoßen, Mensch, damit kannst du das und das machen, damit kannst du produktiv werden, damit kannst du was erkunden, da kannst du teilhaben mit. Und das sind dann auch im übertragenen Sinne die Dinge, die man Eltern zeigen kann, dass man sagen kann, Es gibt da diese tolle App, mit der du ganz viel rausfinden kannst. Ich habe gestern noch, am Sonntag habe ich noch die App BirdNet genutzt. Das ist eine super App, die kann man einfach in die Natur halten, die nimmt was auf und sagt dir dann, welcher Vogel da gerade gezwitschert hat. Eine kostenfreie, von Universitäten entwickelte App. Sowas Kindern zu zeigen, darin sehe ich die Chancen und das ist, glaube ich, die wichtige Funktion von Bildungseinrichtungen an dem Punkt.
Also da sehe ich das jetzt so, ne, so dieses Tablet oder das Handy mal so zu filtern und zu gucken, wozu nutze ich was und die Kinder auch zu motivieren und zu animieren, zu überlegen, wozu nutzt du das jetzt? Möchtest du dich gerade entspannen und hörst deswegen vielleicht ein Hörbuch? Möchtest du gerade forschen und schaust deswegen vielleicht diese Vogelzwitscher-App an oder gehst durch die Natur? Ich finde es auch so, Google, du machst ein Foto und weißt, welche Pflanze ist das? Hilft mir auch oft so, ne, und das den Kindern auch zu zeigen. Oh, weiß ich gerade nicht, aber wir können ja mal nachschauen und einfach zu schauen, ne, wozu und was eröffnet uns das, statt einfach so, sage ich jetzt mal, abzudriften und sich berieseln zu lassen? Und auch das darf ja mal sein, aber vielleicht das ein bisschen stärker zu filtern, so würde ich ja das jetzt verstehen.
Ja, genau. Also das wäre für mich die Anbahnung eines selbstbestimmten, souveränen Umgangs mit digitalen Medien. Und das ist doch das, wozu wir Kinder ermächtigen wollen. Und wir wollen nicht sagen müssen, pass auf, du bist jetzt erst 4, da darf man nur 18,2 Minuten am Tag irgendwie fernsehen. Das ist doch auch keine Rolle, in der wir sein wollen und keine Rolle, die Kinder ermächtigt, ihre eigenen Bedürfnisse zu analysieren und dazu passende Entscheidungen zu treffen, sondern wir wollen sie doch zu starken, selbstbestimmten Persönlichkeiten dahin begleiten, dass sie das werden. Und ich glaube, das kann nur so gehen.
Ja, das ist spannend. Und dann eher zu fragen, ne, wozu? Und dann, ach Mensch, du willst jetzt vielleicht noch, wenn sie ein bisschen älter sind, keine Ahnung, einen Familienfilm schneiden und das dauert halt länger. Wir wissen ja selber, wenn wir erstmal vertieft sind in einer Sache, sich dann so rausgerissen zu fühlen, weil die Zeit um ist, ist natürlich schwierig. Gleichzeitig aber auch eine Herausforderung wieder für, ich sag mal jetzt gerade im häuslichen Bereich, vielleicht auch bald in der Kita, wenn dann so die Zeit, das Zeitlimit zu Ende ist, zu gucken, okay, was macht das jetzt beim Kind? Wie kann ich das begleiten? Was macht's mit dem präfrontalen Kortex, der ja manchmal auch einfach so wegdöst, den wieder zu wecken und zu sagen, ich begleite dich rein und ich begleite dich raus und am besten natürlich bin ich auch in der Zeit dabei und begleite dich in der Medienzeit und wir machen das gemeinsam, wenn möglich.
Ja, genau, also je nach Alter natürlich. Ja. Ne? Also irgendwann ist es natürlich auch für Kinder wichtig, ja, das Medien auch als Rückzugsort zu haben sozusagen, aber ja, da ist noch eine weite Strecke von der Kita bis zu dem Punkt, glaube ich ja auch.
Ja, das stimmt, na klar. Und das dann aber auch die Geräte zu sichern. Ja, auch wieder so ein großer Bereich. Noch ein letzter kleiner Schlenker nochmal zurück zur Kita, zur Kommunikation mit den Eltern. Weil was ich wahrnehme, ich hatte vorhin schon mal die Chatgruppen angesprochen. Ich nehme wahr, dass sich die Kommunikation mit den Eltern verändert. Und es gibt natürlich noch beim Abholen Tür- und Angelgespräche. Es gibt noch Elterncafés. Aber es gibt auch digitale Apps. Und es gibt auch zunehmend seit Corona Gesprächstermine im digitalen Raum. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Ist es eher Fluch, ist es eher Segen? Und vielleicht dazu noch mal ein paar Worte zur Kommunikation und zum täglichen Austausch.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema, weil da, genau wie du sagst, so beobachte ich, dass auch unheimlich viel Dynamik drin ist und sich da sehr viel in den digitalen Raum verlagert. Und ich glaube, es ist hier total wichtig, nicht Äpfel und Birnen miteinander zu vergleichen. Also natürlich, in einer idealen Welt wird das Kind vielleicht morgens vom Vater gebracht. Die Fachkraft nimmt das Kind entgegen. Man tauscht sich kurz und entspannt aus, weil beide Ruhe und Zeit haben. Am Nachmittag übergibt dieselbe Fachkraft das Kind der Mutter und kann dann eine kurze Tageszusammenfassung geben, weil sie ja das Kind den ganzen Tag begleitet. Wenn ich das so schildere, wissen wir schon, diese ideale Welt, die kommt sehr, sehr selten vor, weil die Eltern und Fachkräfte eben meist in Eile sind, weil sie sich vielleicht gerade auch mal nicht grün sind oder sich nicht gut verstehen können, weil die Fachkraft von morgen in der Regel eben nicht die Fachkraft ist, die nachmittags da ist, weil viele Pädagoginnen in Teilzeit arbeiten. Und viele Eltern können eben auch nicht perfekt Deutsch oder nur wenig Deutsch, sodass eben da auch die Verständigung schwierig ist. Und ich glaube, in dieser Situation sind solche Kommunikations-Apps eine echte Verbesserung, weil Eltern und Fachkräfte jederzeit und von jedem Ort aus darüber kommunizieren können. Es gibt dann Schnittstellen zu Übersetzungssoftware, die auch Sprachbarrieren überwinden helfen können. wenn wir also die reale Situation, wie Kommunikation zwischen Fachkräften und Eltern läuft, mit der digital vermittelnden Kommunikation vergleichen, dann sehe ich da eher eine Verbesserung. Und wir haben relativ frische Forschungsergebnisse zusammen mit meiner Kollegin Maria Pfützner, die gezeigt haben, dass sich die Kommunikation eher intensiviert. Also es wird mehr geschrieben, was auch wieder eine Belastung natürlich für Fachkräfte sein kann, aber es wird insgesamt eher mehr kommuniziert, als wenn es nicht digital stattfindet. Und deswegen würde ich hier den Haupthaken eher darin sehen, dass die Fachkräfte eine klare Begrenzung setzen müssen, damit sie nicht ständig ansprechbar sind und eher fest definierte Zeiten schaffen. Aber ich glaube, für die Zusammenarbeit sehe ich hier eher mehr Chancen oder sehe ich hier mehr Chancen als Probleme.
Wunderbar. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, ne? Auch was wir eingangs sagten mit der Übersetzungs-App, mit den Sprachen, sich auch vielleicht auch zu trauen, mehr zu fragen, auch in einem ruhigen Moment, ja. Und dennoch, das wissen wir ja auch, oder ich weiß auch aus Fortbildung, aus dem Online-Kontakt, das ersetzt nicht das, ne, das eine ersetzt nicht das andere. Es darf halt wachsen und wir dürfen wieder die Vorzüge wahrscheinlich von beiden nutzen und mit beiden leben.
Ja, genau. Also das ist im Grunde, also gerade dieses Postdigitale, ne, also diese Verknüpfung von digital und analog, also das ist das, was unsere Forschung zu diesen Kommunikations-Apps gezeigt hat. Die Eltern knüpfen dann, wenn sie live die Fachkraft treffen, an etwas an, das sie digital erfahren haben, was sie aber sonst wahrscheinlich nicht erfahren haben. Und sagen dann, pass mal auf, was du da geschrieben hast, das war interessant, ich könnte noch, oder jetzt habe ich auch beobachtet das. Also es ergeben sich andere Anknüpfungspunkte und Kommunikationsanlässe.
Wunderbar. Gibt es noch etwas für Fachkräfte, wenn sie sich vertiefend damit auseinandersetzen wollen, auf was wir verweisen können? Weil das würde ich sonst sehr gerne in die Shownotes packen.
Also es gibt natürlich total viel gute und tolle Literatur. Vielleicht eine Empfehlung wäre noch meine YouTube-Playlist zum Thema Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen unter meinem Namen Helen Knauf auf YouTube zu finden.
Packe ich auch in die Shownotes.
Danke.
Ja. Abschließend, das ist immer so meine abschließende Frage, wenn du den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könntest, welche wäre das?
Ja, also im Grunde genommen die, dass die Digitalisierung eben kommt, ob wir sie nun mit offenen Armen empfangen oder ihr ablehnend gegenüberstehen. Also das ist halt unausweichlich, aber Digitalisierung ist eben kein fest definierter Vorgang. Wir können und ich denke, wir sollten sie in unserem Sinne gestalten, zumindest mitgestalten. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, sich mit dem Thema zu befassen, uns also der Digitalisierung aktiv zuzuwenden. Also so, dass wir irgendwie nach so dem Motto vorgehen können, Pädagogik first, Digitalisierung second.
Wunderbar. Liebe Frau Knauf, ich danke Ihnen von Herzen für das lebendige und informative Gespräch. Und ja, für ihr Wirken auch an der Hochschule und die ganzen Forschungsergebnisse, das hat mich ja jetzt gerade total hellhörig gemacht und gedacht, wow, da ist ja eine ganze Menge entstanden in den letzten Jahren. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne, Katrin. Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ja, und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, danke ich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.